Wir hören auf Gottes Wort aus Sprüche 6, die Verse 20 bis 35. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Binde sie dir aufs Herz alle Zeit und hänge sie um deinen Hals, dass sie dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du dich legst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens. Auf, dass du bewahrst wärst vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben. Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt würden? So geht es dem, der zu seines nächsten Frau geht. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert. Wenn er ergriffen wird, ersetzt er es siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes und er schont nicht am Tage der Vergeltung und achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Wir beten. Vater, wir danken dir für dein Durchtragen an diesem Tag. Und durch Jesus dürfen wir jetzt zu dir, zu dem Vater kommen. Und du, Herr Jesus Christus, bist das lebendige Wort. Und deshalb bitten wir dich, rede durch dein Wort mit uns. Du bringst die Dinge in deinem Wort auf den Punkt. Lass uns deshalb nicht ausweichen, sondern uns ganz klar deinem Wort stellen. Und so bitten wir dich, dass der Heilige Geist dein Wort für unser persönliches Leben konkretisiert. Rede durch Norbert Rose jetzt zu uns und bevollmächtige ihn bitte durch deinen Geist. Amen.
Am Anfang steht immer die Frage, warum machen wir das überhaupt, dass wir die Sprüche auslegen? Das ist ja eigentlich etwas, was nicht gerade zum Zentrum unseres Glaubens gehört. Und jedes Mal vor diesen Bibelstunden habe ich den Eindruck, ich muss das nochmal sagen, warum wir das machen. Wir machen das deswegen, weil es Wort Gottes ist, weil es dazugehört. Wir machen es deswegen, weil es sehr, sehr wichtig ist und weil ich den Eindruck habe, dass gerade diese Passagen, auch das, was wir heute Abend gelesen, gehört haben, so dringend notwendig ist, weil wir so viel Not, so viel Elend, so viel Verzweiflung, so viel auch Dreck erleben in diesen Themen, dass wir einfach immer wieder davon sprechen müssen und das wieder thematisieren müssen und das nicht einfach übergehen dürfen. Auf den ersten Eindruck könnte man meinen, wir hätten es hier mit einem ausgesprochenen Männerthema zu tun. Das war so mein erster Gedanke. Hilfe, das ist ja gar nicht für alle gedacht, die heute Abend hier sein werden, sondern vielleicht muss man das extra nochmal nehmen, wenn wir sozusagen unter Männern nur unter uns sind, bei Männerwochenenden, bei Männertagen, bei Männerkonferenzen. Aber wenn wir genau hinsehen, merken wir haben es auch mit einem Mütterthema zu tun. Ganz wichtig, es geht nicht nur um die Probleme, die Männer an sich haben oder manchmal erleben oder auch verursachen, sondern es geht hier auch um die Frage, dass nämlich die meisten Männer, die meisten Söhne von Müttern erzogen werden und da eine ganz entscheidende Prägung bekommen, die ja sehr wichtig ist für ein ganzes weiteres Leben. Und es geht hier um die Frage, wie erziehen eigentlich wir unsere Kinder? Wie macht man das? Oder noch genauer, es geht ja hier um das Führungspersonal des Volkes Gottes. Es geht nicht um irgendwelche Söhne. Es geht um den Sohn. Also um den Sohn Salomos, könnten wir sagen. Es geht um den Königssohn. Es geht um die Frage, wie kriegen wir die nächste Generation einer Führungsgestalt in die richtige Spur. Das ist ja der Sinn von den Sprüchen. Er soll Weisheit lernen. Er soll die Furcht Gottes lernen. Er soll die richtige Spur finden. Und da geht es dann tatsächlich um die Frage, woher kommen denn die Gestalten, die auch in 20, 30, 40 Jahren unsere Gemeinden führen werden. Die Leitungsfiguren unserer Gemeinden. Die wachsen ja nicht an Bäumen. Die fallen nicht vom Himmel. Die sind nicht plötzlich da und dann haben wir sie, sondern vieles können wir dazu tun oder wir können auch vieles daran verderben. Ob wir solche Gestalten in der Gemeinde haben, ob wir sie begleiten, ob wir sie prägen, ob wir ihnen die richtige Spur zeigen und weisen oder ob da ganz vieles einfach schief geht. Es ist nicht egal, es ist nicht gleichgültig, wie wir unsere Kinder erziehen und darum ist diese Frage so wichtig. Führungspersonal des Volkes Gottes, Führungspersonal der Gemeinde Jesu, wenn wir es denn in 20, 30, 40 Jahren überhaupt noch brauchen. Vielleicht ist der Herr dann schon wieder da und wir können es uns alle sparen. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir möglicherweise noch immer Leitungsfiguren in der Gemeinde brauchen. Darum will ich heute Abend nicht noch einmal auf die Frage von Ehebruch eingehen. Das haben wir in Kapitel 5 sehr, glaube ich, deutlich und sehr intensiv auch behandelt und besprochen. Sondern die Frage am Ende nachher noch einmal nach der Verführung, woher das eigentlich kommt, wie das funktioniert, warum wir so verführbar sind, nicht nur in der Frage der Sexualität, sondern prinzipiell verführbar sind, was da in unserem Leben schiefgegangen ist. Grundlegend aber die Frage, was ist Erziehung, wie geht Erziehung, wann ist die Zeit für Erziehung? Ich vermute, die meisten von Ihnen haben Kinder. Ob diese Kinder noch zu Hause sind oder schon längst aus dem Haus sind, weiß ich nicht. Aber die meisten von uns haben Kinder und die wenigsten von uns haben gelernt, wie man Kinder erzieht. Wir haben irgendwie gedacht, das kriegt man so hin. Das macht man einfach. Wir sind ja auch erzogen worden. Und irgendwie wird es schon funktionieren. Und vielleicht haben wir sogar noch gesagt, wir wollen es mal besser machen als unsere Eltern. Kennen Sie den Gedanken? Wir machen das mal alles ganz anders. Um dann irgendwann festzustellen, wir machen das gar nicht anders. Wir machen es auch nicht besser. Wir machen es genauso schlecht oder genauso gut wie die vor uns auch schon. Manches gelingt nicht. Und trotzdem bleibt die Frage wichtig, wie geht das eigentlich mit der Erziehung? Und wenn wir dann sehen, dass im Judentum bis heute gilt, dass Kinder in der Regel mit 12 Jahren religionsmündig sind. Das heißt, mit 12 Jahren gelten sie als erwachsen. Das heißt, sie gelten mit 12 Jahren als weitgehend abgeschlossen in ihrer Erziehung. Wenn wir unsere 12-Jährigen jetzt einmal ansehen würden oder uns an unser eigenes Leben erinnern würden, wie waren wir denn mit 12 Jahren? Wie abgeschlossen war das schon? Wie erwachsen waren wir denn da? Da wird uns ganz schwindelig bei diesem Gedanken, dass wir da schon viel weiter hätten sein sollen. Aber tatsächlich gilt, das wissen wir heute sehr klar und sehr deutlich, dass Kinder nicht nur mit 12 Jahren als religionsmündig gelten, bei uns ein bisschen später eher mit 14, wenn sie konfirmiert werden oder ähnliches, aber dass Kinder nach Ablauf von 12 Jahren nicht mehr erzogen werden. Auch wenn sie was anderes gedacht haben oder wenn sie immer noch versuchen, ihre 13, 14, 16, 18-Jährigen immer noch zu erziehen, dann sollten sie das vielleicht ein wenig zumindest bedenken, dass eigentlich ab 12 Jahren nicht mehr erzogen wird, sondern bestenfalls noch korrigiert wird oder das Schlimmste verhindert wird. Aber erzogen wird mit 12 Jahren nicht mehr. Sondern dann ernten wir gewissermaßen die Früchte unserer Erziehung. Ob das gelungen ist oder schiefgegangen ist, das werden wir dann etwa sehen, nämlich dann, wenn die Pubertät erst einmal einsetzt und wenn dann herauskommt, was da angelegt ist, dann ist nämlich mit Erziehung nicht mehr viel zu erreichen. Und das heißt für uns als Eltern tatsächlich, dass die ersten 12 Jahre im Leben unserer Kinder die wichtigsten für die gesamte weitere Laufbahn ihres Lebens ist. Die ersten 12, und diese ersten 12 können wir noch einmal unterteilen, sozusagen in 3 Jahresabschnitte und sehen, was in diesen kurzen Abschnitten eigentlich geschieht. Die ersten 3 Jahre sind die entscheidenden für ein ganzes weiteres Leben. Das, was in diesen ersten 3 Jahren geschieht, das prägt Kinder, das prägt Menschen für ein ganzes weiteres Leben, das begleitet sie, das wird man wiederfinden, das kann man in ihrem Leben sehen, was sie in ihren ersten 3 Jahren geprägt hat, nämlich was sie da alles erlebt haben. Das wissen die selber normalerweise nicht. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, was haben Sie in den ersten 3 Jahren Ihres Lebens erlebt, dann würde ich sagen, weiß ich nicht. Ja, wenn Sie mich fragen würden, würde ich auch sagen, weiß ich nicht. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Und trotzdem wissen wir, die ersten 3 Jahre sind die wichtigsten, die prägendsten für das ganze weitere Leben. Nämlich die Frage, ob diese ersten 3 Jahre in einer großen Geborgenheit verlaufen sind, ob ein Kind in einer großen Sicherheit aufwachsen kann, also Sicherheit erlebt und auch das Gefühl kennenlernt, ich bin sicher, ich bin gut aufgehoben, mir kann nichts passieren, oder ob es das Gegenteil ist, nämlich das Gefühl, ich bin nirgends sicher, das Leben ist schrecklich, das Leben ist furchtbar, das Leben ist unberechenbar und das lernen Kinder in aller Regel durch ihre unmittelbare Umgebung. Und die unmittelbare Umgebung, das sind in der Regel die Eltern. Zumindest für die Erstgeborenen sind das einzig und allein die Eltern. Die können da etwas hineinlegen und prägen in das Leben ihrer Kinder. Dann kommen vielleicht noch ein paar Geschwister dazu. Für die Nachgeborenen ist die Welt schon ganz anders. Da sind nicht nur Eltern, da sind auch Geschwister. Die sind ganz anders als die Eltern, die prägen aber auch ganz entscheidend mit. Ob es in diesen ersten Jahren eindeutige Bindungen und eine richtig gute Verlässlichkeit gab, in der Regel die Verlässlichkeit der Mutter, das ist entscheidend für den ganzen weiteren Verlauf des Lebens, oder ob in diesen ersten Jahren eine tiefe Verunsicherung entsteht, eine Angst entsteht, manches an Misstrauen, an Einsamkeit, an Rückzug, dass Kinder schon lernen, man kann niemandem trauen, Kinder in Familien, in denen viel Gewalt geschieht, viel Unberechenbares geschieht, werden davon geprägt. Da entsteht viel Verzweiflung, viel Einsamkeit, viel Schaden. Und das Kernproblem darin ist, dass die Kinder das nachher nicht mehr wissen. Sie erinnern sich nicht mehr daran. Sie wissen nicht, was sie geprägt hat. Sie wissen nicht einmal, wie sie geprägt worden sind, aber sie sind ganz massiv geprägt worden von diesen ersten 3 Jahren. Und ob ein Mensch im späteren Leben einmal psychische Störungen haben wird, so mit 20, 30, 50, 60 Jahren, das entscheidet sich in aller Regel in diesen ersten 3 Lebensjahren, ob ein Mensch stabil wird oder nicht. Ob ein Mensch ängstlich, zurückgezogen, depressiv wird oder eben nicht. Ob ein Mensch Sicherheit erlebt und ein tiefes Grundgefühl, ein tiefes Vertrauen zu Menschen, zum Leben, später auch im Glauben an Gott, den Vater und an Jesus findet, entscheidet sich zu einem großen Teil auch hier und wird davon mitgeprägt. Alles in diesen ersten 3 wesentlichen Jahren. Erinnern können wir uns später aber nur an das, was wir sprachlich erfassen können. Also wenn wir es beschreiben können, was ist denn da geschehen, was war denn da? An diese Dinge können wir uns erinnern, an alles andere nicht. Was wir sprachlich nicht erfassen, dafür gibt es kein Erinnerungsvermögen. Deswegen wissen wir einfach nicht, was in den ersten Jahren war. Aber wir können trotzdem auf unsere Eltern sehen, auf unsere Umgebung sehen und fragen, wie bin ich denn aufgewachsen und wo und mit wem bin ich denn aufgewachsen? Was hat mich geprägt? Wer hat mich geprägt? wer war die erste große Liebe meines Lebens? Das ist in aller Regel die Mutter, niemand sonst. Wer war das? War das eine tief vertrauenswürdige Gestalt, die mich da geprägt hat? Was für eine Qualität hatte diese erste Bindung in diesen ersten 3 Jahren? Davon lässt sich ein ganzes weiteres Leben ableiten. Ich würde sagen, zu 90-95% wird da das Fundament gelegt für das, was uns als Persönlichkeit ein ganzes Leben lang begleiten wird. Diese ersten 3 Jahre, alles, was ein Kind unbewusst, unwissend, aber sehr emotional erlebt, wird tiefste Spuren hinterlassen. Aber das Kind selbst, der Mensch selbst, wird sich hinterher nicht daran erinnern. Er weiß nichts davon. Er kommt auch nicht auf den Gedanken, danach zu fragen, was war denn in diesen ersten 3 Jahren, weil wir gar nicht damit rechnen, dass das irgendwelche tiefe Auswirkungen auf uns haben könnte. Und das heißt, hier wird unser tiefstes Unterbewusstsein definiert und determiniert, unsere Persönlichkeit wird strukturiert, wie wir ein ganzes Leben danach funktionieren. Und was hier angelegt wird, ist danach nur noch sehr, sehr mühsam zu korrigieren. Das bleibt in aller Regel so über Jahre und Jahrzehnte. Also auch Kinder, die in dieser Zeit emotional vernachlässigt werden oder unberechenbare Eltern erleben oder traumatische Dinge erleben müssen oder keine liebevolle Bezugspersonen haben, werden davon ein ganzes Leben lang geprägt sein. Oder die Frage, die ja heute sehr aktuell ist, wann geben wir unsere Kinder eigentlich in fremde Obhut? Also in den Kindergarten, in die Kindertagesstätte. Ist ja ein sehr starkes Thema im Augenblick, dass wir fast dazu gedrängt werden, unsere Kinder möglichst früh schon wegzugeben, schon bevor sie 1 Jahr alt werden, weil manche der Meinung sind, eine Kindertagesstätte sei viel besser für unsere Kinder. Die würden das ja verstehen, wie man Kinder erziehen muss. Die wissen, was die brauchen. Die haben das ja gelernt im Gegensatz zu uns. Die Entwicklungspsychologen heute, auch die Nichtgläubigen, sind sich darin zu einem großen Teil einig, dass sie sagen, die frühe Weggabe unserer Kinder vor dem 3., 4. Lebensjahr wird solche verheerenden Folgen haben im weiteren Leben, dass diese Kinder mit 30, 40 Jahren zu einem großen Teil Psychotherapie brauchen werden. Zu einem Teil sehen wir das schon heute. Wenn sie keine stabile Umgebung erleben, wenn sie keine eindeutige, verbindliche, vertrauenswürdige Bindungsperson und damit Sicherheit, Geborgenheit, Verlässlichkeit erleben, dann wird das so sein. Sie werden keine Stabilität finden. Alles in diesen ersten 3 Jahren. Das klingt vielleicht alles ein bisschen sehr bedrohlich für Sie. Ich kann es ja auch alles umgekehrt sagen. Alles, was Sie in diesen ersten 3 Jahren gut und richtig machen, das bleibt auch ein Leben lang gut. Selbst wenn es nicht sofort sichtbar werden sollte, wenn Sie also ein Kind zu Hause haben, das jetzt 13, 17, 19 ist und über Tische und Bänke geht und alles anders macht, als Sie es ihm beigebracht haben, das ist nicht so dramatisch. Viel wichtiger ist die Frage, was haben Sie in den ersten 3 Jahren gemacht? Haben Sie in den ersten 3 Jahren das Richtige gemacht? Und gleich werden wir sehen, auch die nächsten Jahre sind nicht ganz unwesentlich in diesem Verlauf. Dann kommt der zweite Abschnitt, etwa von 3 bis 6 Jahren. Das ist das Alter, in dem unsere Kinder nicht nur laufen lernen und sich dann frei bewegen können, was ja sehr wichtig ist, denn jetzt fangen sie an, die Welt zu erobern. Jetzt müssen wir sie irgendwie bewachen, müssen wir sie im Griff behalten, dass sie nicht einfach ihre eigenen Wege gehen, weil sie einen ganz massiven Eroberungsdrang haben, weil sie die Welt kennenlernen wollen, weil sie auch in der Regel noch keine Angst haben, sondern sie wollen einfach sehen, was da alles ist. Und dann marschieren sie los und da brauchen sie jemanden, der auf sie achtet, der auf sie aufpasst. Sie wollen unbedingt alles sehen. Sie wollen die Dinge erleben, die so spannend sind. Sie wollen alles erforschen und erkennen und verstehen. Sie haben ein enorm starkes Interesse an allem, was es da zu erleben gibt. Auch ein starkes Interesse an allem, was man sehen und hören kann. Also wir könnten sagen, zumindest früher hätten wir es gesagt, Geschichten. Wir haben ja noch Geschichten gehört oder vorgelesen bekommen. Heute hört man ja keine Geschichten mehr. Heute guckt man Fernsehen oder Videos oder YouTube oder so etwas, schon als Kinder. Ja, also die Frage, was geschieht eigentlich mit Kindern, die in diesen Jahren, in denen sie so neugierig und so offen sind für alles, was da ist, was nehmen unsere Kinder heute auf? Denn das Problem in diesen Jahren etwa von 3 bis 6 ist ein ganz einfaches. Kinder glauben alles. Kinder in diesem Alter nehmen alles für bare Münze. Sie nehmen alles auf, sie nehmen alles an, halten alles für wahr, was man ihnen zeigt, was man ihnen sagt, was sie erleben, was sie beobachten. Kinder in diesem Alter können nicht differenzieren zwischen wahr und unwahr, zwischen falsch und richtig, zwischen schlecht und, also manches können sie schon, aber diese vielen Dinge, die sie erleben, die können sie nicht unterscheiden. Und wenn Sie jetzt Kinder beobachten, wie sie zum Beispiel die Welt wahrnehmen, wie sie Dinge erleben, wie sie die verrücktesten Geschichten erleben, nicht nur in der Familie, sondern auch dann, wenn sie da, wo wir früher Geschichten gehört haben, wenn sie dann vor einen Fernseher gesetzt werden, wenn sie irgendwelche Filme sehen, dann müssen wir das immer im Blick haben. Kinder glauben in diesem Alter alles. Kinder können nicht unterscheiden zwischen Weihnachtsmann, Osterhase und Jesus. Um das mal so deutlich zu sagen. Das ist alles auf einer Ebene. Sie können nicht unterscheiden zwischen den Geschichten der Bibel und den Geschichten aus irgendeinem albernen Märchenbuch. Das ist alles wahr. Alles, was die Eltern tun, ist wahr und ist richtig. Auch das Verrückte, was die Eltern tun. Und wenn die Eltern prügeln und rumbrüllen, dann ist das richtig für ein Kind. Und ein Kind glaubt, dass die Eltern alles gut machen, dass sie Recht haben und nimmt das alles in sein Leben auf. Sie glauben alles, was sie hören, sie glauben alles, was sie sehen, alles, was die Eltern sagen und nehmen alles an, was sie erleben und was sie so beobachten. Das ist das Negative. Es gibt eine positive Seite, eine ganz andere Seite, nämlich, dass diese Zeit von etwa 3 bis 6 Jahren die entscheidende, wichtige Zeit ist, unseren Kindern die biblischen Geschichten zu erzählen, die Geschichten von Jesus zu erzählen. Nicht zu sagen, dafür sei später ja noch Zeit, sondern gerade diese Zeit, in der sie alles annehmen, alles glauben, alles für wahr halten, sollten wir ihnen Geschichten erzählen, die wahr sind. Und den ganzen anderen Schrott sollten wir ihnen ersparen in dieser Zeit. Das ganze mentale und mediale Zeug, was sie auch noch alles sehen, gehört da nicht hinein. Und wir merken vielleicht, was für eine Verantwortung das ist, gerade für dieses Alter von 3 bis 6. In der Familie, in der Gemeinde, in den Kindergruppen, was machen wir da mit unseren Kindern? Ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Was sagen wir ihnen, was erzählen wir ihnen? Was nehmen Sie alles auf als wahr für ein ganzes Leben? Dann kommt die Zeit, das will ich ein wenig zusammenfassen, von etwa 6 bis 12 Jahren, eine Zeit, in der Sie nicht mehr nur Geschichten hören, sondern in der Sie vor allem beobachten, in der Sie viele Dinge an anderen sehen, wo Sie auch anfangen zu entscheiden, ob Sie etwas annehmen wollen oder nicht, ob Sie etwas für toll halten oder nicht, ob Sie beeindruckt sind von den Dingen, die Sie sehen. Sie sind beeindruckt von Menschen, die Sie beobachten. Sie haben diesen Erlebnisdrang. Sie suchen die Spannung, Sie suchen das Risiko, die meisten wenigstens. Was haben wir in diesem Alter nicht alles angestellt? Hochriskant manchmal. Weil das in diesem Alter einfach dazugehört, sehr aktiv zu sein, körperlich aktiv und interessiert zu sein, unreflektiert alles aufzunehmen, was da passiert. zugleich unsere Fantasie entwickeln, also unsere eigenen Bilder entwickeln, aus dem, was wir bis dahin alles gehört, gesehen, erlebt haben, entsteht nun eine blühende Fantasie. Aus wahren Geschichten und aus unwahren Geschichten. Das heißt, hier sehen wir schon die Folgen von dem, was wir in der Stufe davor angerichtet haben oder gut gemacht haben. Was wird sich da alles vermischen im Leben von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren? Da entwickelt sich ein großes Staunen und Bewundern. Da entwickeln sich auch viele Ängste, manches an Abwehr, manches an Vermeidung, manches an Unsicherheit. Kinder entwickeln ihre eigene Sicht von der Welt und von ihrem eigenen Leben und auch von dem, was sie einmal anfangen wollen mit ihrem Leben. Und noch einmal die Frage, nicht nur welche Geschichten haben wir ihnen erzählt in den Jahren 3 bis 6, sondern was sehen sie jetzt an uns, an ihren Eltern, an ihren Erziehern, an ihren Miterziehern auch in der Gemeinde, was sehen Sie da an uns? Welche Vorbilder geben wir Ihnen für Ihr Leben? Von dem, was Sie erlebt haben, hängt auch unter anderem ab, was unsere Geschichten und was unsere Kinder selbst für Geschichten erzählen. Also gerade dieses Alter von 6 bis 12, wenn man da Kindern zuhört, vor allem wenn sie unbeobachtet sind, wenn man 6 bis 12-Jährige sozusagen unter sich einmal lässt und sie beobachtet, sie ein bisschen belauscht, wenn das denn mal geht, dann hört man Dinge, die einen als Eltern selbst sehr überraschen. Was unsere Kinder alles erzählen können, was da für eine blühende Fantasie in ihnen steckt, auch Dinge, die überhaupt nicht wahr sind, die gar nicht stimmen, die gelogen sind, könnte man sagen. Völliger Quatsch, was Kinder in diesem Alter erzählen, aber es sind nicht einfach nur Lügen. Manche Eltern kommen dann ganz aufgelöst und sagen, mein Kind lügt, was soll ich tun? Im Alter von 6 bis etwa 9, 10 Jahren ist das normal, dass Kinder lügen. Das gehört zu ihrer Entwicklung dazu. Sie lügen eigentlich nicht, sondern sie probieren aus, etwas ganz, ganz Wichtiges für ihr weiteres Leben, was man mit Sprache alles anstellen kann. Dass Sprache nicht nur zur Information dient, dass man sich also unterhalten kann, dass man sich austauschen kann über irgendetwas, sondern dass man mit Sprachen auch Leute erschrecken kann, dass man Leute beeindrucken kann. Dass man Leute manipulieren kann, dass man Leute vernichten kann mit dem, was man sagt. Das probieren Kinder aus. Und in diesem Alter müssen Kinder das lernen, was man mit Sprache alles anrichten kann. Sie müssen ihre Grenzen kennenlernen. Sie müssen wissen, ab wann sie einem anderen Menschen Unrecht tun, wann sie einen anderen verletzen, das müssen sie in diesem Alter lernen. Wenn sie es in diesem Alter nicht lernen, dann lernen sie es auch mit 40 Jahren nicht und mit 50 Jahren nicht. Und dann werden sie im Alter von 60 immer noch andere verletzen und beleidigen und vernichten, weil sie immer noch nicht verstanden haben, dass Sprache nicht nur einfach Informationen vermittelt, sondern dass Sprache wirklich eine Waffe ist. Dass Sprache wie ein Messer sein kann, dass man einem anderen in die offene Wunde hineinrammt. Das haben Kinder zu lernen. Sie haben zu lernen, dass man mit Geschichten beeindrucken kann, dass man mit Lügen unter Umständen weiterkommt als mit Wahrheit. In manchen Familien funktioniert das so, dass man nur durch Lügen weiterkommt, weil einem die Wahrheit nichts nützt. Weil die Wahrheit nicht gehört wird. Also verdreht man. Also sagt man die Halbwahrheit oder gleich eine glatte Lüge. Und merkt, gut gelogen hilft viel weiter, als die klare Wahrheit zu sagen. Das lernen Kinder in diesem Alter. Dass Sprache Macht bedeutet. Dass man mit Sprache auch etwas ganz anderes tun kann, nämlich zum Beispiel trösten kann, Gutes bewirken kann, Stimmungen verändern kann, Menschen helfen kann, sie zurechtbringen kann, vieles tun kann, indem man ein gutes Wort sagt, indem man Wahrheit vermittelt. Aber das müssen sie erst gelernt haben. Was kann ich mit meiner Sprache alles anfangen? Wie kann ich einem Menschen Gutes tun? Wie kann ich hören und reden wie Jünger hören? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Wie macht man das, wenn man es nicht gelernt hat? Dann kommt das Alter, in dem man seine Beziehungen strukturiert, Beziehungen aufbaut. Das ist vor allem die Zeit etwa ab 12 Jahren, wo manche plötzlich erschrocken feststellen, das habe ich nicht gelernt. Menschen sind oft beziehungsunfähig. Sie wissen nicht, wie sie mit anderen umgehen können. Sie fühlen sich nicht wohl. Sie haben Angst. Sie ziehen sich zurück. Auf der anderen Seite sind da gerade in diesem Alter manche, die zum Beispiel in der Schule mit Mobbing anfangen. Gezielt ihre Sprache, ihr Verhalten einsetzen, um andere unter Druck zu setzen, um andere zu vernichten, um ihre ganze Bosheit hineinzulegen, gnadenlos werden in ihrer Verurteilung, in ihren Begegnungen. Die Zeit von 12 bis 18 ist jetzt die Zeit, in der die Teenies, die Jugendlichen, zeigen werden, ob sich die Geschichten bewähren, die wir ihnen in der Kindheit erzählt haben oder nicht. Jetzt kommen langsam die Früchte ans Licht. Jetzt zeigt sich, was wir in ihnen angelegt haben, ob das gut war, ob das gelungen ist oder ob da vieles schiefgegangen ist. In dieser Zeit spielen die Eltern kaum eine Rolle. Das merken alle Eltern. So mit 13 spätestens, da gibt es dieses schöne Buch und plötzlich 13, von der Kunst einen Kaktus zu umarmen. Plötzlich, gerade waren sie noch die ganz lieben Kinder und plötzlich sind sie so ganz, ganz anders. Das ist normal. Kinder kommen in die Pubertät, Kinder lösen sich von den Eltern und verhalten sich völlig sonderbar. Sie orientieren sich an anderen, nicht mehr an uns. Auch da ist die Frage wichtig, an wem orientieren sie sich? Und an wem orientieren sie sich nicht mehr? Sie werden plötzlich aufmerksam für irgendwelche Gruppen. Wir erleben das ja gerade bei diesem sonderbaren Greta-Syndrom. Ja, wie da ganze Schulklassen plötzlich aufspringen, weil sie so begeistert sind und da unbedingt dabei sein wollen. Und da können die Lehrer sagen, was sie wollen. Und die Eltern können sagen, was sie wollen. Sie wollen einfach dabei sein. Sie orientieren sich an dem, was ihre Altersgruppe jetzt macht, was sie für gut und für wichtig halten und hören nicht mehr auf das, was andere ihnen sagen. Mitschüler, Freunde, Peergroups, Vereine, Cliquen, alles das ist jetzt wichtig, aber die Eltern, auch die Gemeinde, auch die Lehrer spielen kaum noch eine Rolle. Wichtig ist in diesem Alter, dass wir verstehen, was in ihnen vorgeht, dass sie sich orientieren müssen. Und dass wir jetzt eine wichtige Phase abgeschlossen haben und bei manchen sehr deutlich auch verstehen müssen, dass auch Kinder in diesem Alter schon sehr viel gelitten haben und das Leiden aus ihrer Kindheit jetzt sichtbar wird. Kinder, Jugendliche, gerade diese Kakteen, diese stacheligen Gestalten, die man fast nicht ansprechen darf, die man nicht mal guten Morgen sagen darf, ohne dass sie irgendwie schon beleidigt sind oder sich angegriffen fühlen. Gerade in diesem Alter brauchen sie Menschen, die sie verstehen, die für sie da sind, die sie begleiten, die auch verstehen, was in ihnen vorgeht. Die sie nicht verurteilen, die sie nicht nur kritisieren, sondern die verstehen, was in diesem Alter geschieht und geschehen muss. Das heißt nicht, dass man alles akzeptieren muss, aber dass man diese wichtige Entwicklungsphase akzeptiert, versteht, begleitet, umbetet, für sie da ist und auch Geduld hat, dass diese Phase irgendwann wieder vorbei ist. Und sie geht vorbei. Die Frage ist nur, wann geht sie vorbei? Wir haben ja so die leise Hoffnung, dass mit 18 alles überstanden ist. Und dann erfahren wir, dass die Pubertät erst so mit Mitte 20 überstanden ist. Das zieht sich hin, das dauert, bis es endgültig dann erreicht ist. Und selbst mit 25 sind wir noch nicht wirklich angekommen, nicht wirklich erwachsen, sondern man sagt heute etwa ab Mitte 40. Jetzt will ich niemanden angucken. Ab Mitte 40 sind wir so etwa angekommen im Erwachsenenalter, wenn alles gut gegangen ist. Dass manche auch mit 70 noch nicht angekommen sind, das wissen wir auch. Dass das länger dauern kann, weil so vieles schiefgehen kann. Es geht nicht so sehr um Schuld, um Versagen. Es geht tatsächlich darum, dass vieles, vieles in unserem Leben schief geht. Warum? Weil wir im Unheil leben als Menschen, weil das so vieles beschädigt ist in unserem Leben, weil die Sünde da ist, um es einfach schlicht biblisch zu formulieren. Darum gibt es ganz vieles, was uns zurückhält, was uns hemmt, was uns blockiert, was uns nicht die Chance gibt, uns wirklich frei und heilsam, heilvoll zu entwickeln. Und wenn wir das jetzt noch einmal überschauen, dann können wir jetzt sagen, die ersten drei Jahre sind grundlegend für die Stabilität unseres Lebens, vor allem für die Emotionalität unseres Lebens. Ob da viel Angst, viel Verzweiflung, viel Unsicherheit oder viel Gewissheit, viel Klarheit, viel Sicherheit, viel Vertrauen schon vorhanden ist oder nicht. Die Jahre 3 bis 6 sind prägend durch die Geschichten. Und ich will das noch einmal sagen, erzählen Sie Ihren Kindern oder Ihren Enkeln in dieser Zeit alle Geschichten der Bibel, die Ihnen in den Sinn kommen. Und achten Sie darauf, dass der ganze Schrott aus den Medien in dieser Zeit möglichst weit weg bleibt. Also es gibt ja auch Gutes in den Medien, das will ich auch sagen. Nicht alles ist Schrott. Aber dass wir wissen, diese Zeit ist hochsensibel für alles, was in diesem Zeitraum unsere Kinder alles inhaltlich an Bildern, an Sprache, an Erleben prägt. Und die Jahre 6 bis 12 sind sehr wichtig in der Frage, vor allem, ob sich Eltern selbst daran halten, was sie ihren Kindern vorher erzählt haben. Die Kinder von 6 bis 12 sind gnadenlos, wenn sie ihre Eltern beobachten. Die nehmen das sehr genau wahr, ob das stimmt. Kinder sind nicht blind und nicht dumm. Sie vergleichen sehr aufmerksam. Stimmt das, was meine Eltern mir erzählt haben, mit dem überein, was sie selber leben? Ist das wahr? Oder passt das nicht? Und sie werden ihre eigene Entscheidung treffen, nach dem, was sie erlebt, gelernt und gesehen haben. Und das heißt, in diesem Alter von etwa 6, 9, 12 Jahren können wir als Eltern alles wieder zerstören, was wir in den ersten Jahren sozusagen investiert haben, was wir in den ersten Jahren alles richtig gemacht haben. Wenn unser Leben, unser eigenes Leben, nicht stimmt. Oder ich will es noch einmal mit anderen Worten sagen, wenn wir nicht selbst im Heil leben, wenn wir als Eltern nicht selbst erlöst sind von dem, was alles auch noch in uns ist. Denn das andere, was wir an uns tragen, von Natur aus ist er immer noch da. Das Unheil ist ja immer noch vorhanden. Das kommt ja immer wieder vor. Und die Frage, wie gehen wir damit um? Das sehen unsere Kinder sehr genau. Wie geht mein Vater um mit Fehlern? Wie geht mein Vater um mit Sünde, auch mit seiner eigenen Sünde? Das ist nicht schlimm, wenn Väter und auch Mütter Fehler machen. Man muss nur sehen können an ihnen, gerade aus der Perspektive der Kinder, wie gehen denn meine Eltern mit ihrer Sünde, mit ihrem Schaden, mit ihrem Unheil um? Was machen die denn damit? Vertuschen die das? Verdrängen die das? Tun die so, als wäre alles gut? Und die Kinder wissen genau, es ist gar nichts gut. Darum geht es in diesem Alter. Was geschieht in dieser Zeit? Und dann verstehen wir, warum diese Zeit, diese verschiedenen Abschnitte so wichtig sind in der Frage, wie erziehen wir unsere Kinder? Was ist in diesen unterschiedlichen Phasen ihres Lebens so bedeutend, so wichtig, auch die Frage, ob wir selber als Eltern, ich will es wieder biblisch formulieren, im Licht und in der Wahrheit leben oder eher im Nebel stehen, im Nebulösen, im Verbergen, im Unklaren stehen. Die Frage, ob wir selbst nur in leblosen Formen leben oder ob das, was wir den Kindern sagen, auch selbst in unserem Leben sichtbar machen. Kinder durchschauen das. Und konkret heißt das, ob wir als Eltern oder als Großeltern oder als Mitarbeiter, als Miterzieher in der Gemeinde heil geworden sind oder immer noch ganz im Unheil leben, das werden unsere Kinder sehr, sehr genau wahrnehmen. Sie lesen in unserem Leben, wie in einem manchmal offenen Buch, ob wir Vergebung erfahren haben, ob wir in unserem Wesen erlöst sind, ob wir aus der Vergebung leben, ob wir in der Abhängigkeit von Jesus leben oder nur in äußeren Formen, das sehen unsere Kinder. Ob Jesus in unserem Leben wirklich als der lebendige Herr gegenwärtig ist, spürbar, sichtbar, das können Kinder erkennen. Ob wir unseren alten Menschen abgelegt haben, auch wenn der immer wieder sichtbar wird, und wie wir mit diesem alten Menschen in uns umgehen, das sehen unsere Kinder. Unerlöste Eltern können keine erlösten Kinder haben. Also umgekehrt stimmt das jetzt nicht automatisch, dass ich sagen würde, erlöste Eltern haben automatisch erlöste Kinder. Das ist natürlich nicht wahr. Sondern jeder muss für sich selbst zur Erlösung finden. Nur wenn unser Leben als Eltern, als Menschen in der Gemeinde nicht erlöst ist, dann wird unser Unheil immer hineingehen in das Leben auch unserer Kinder. Es wird sie prägen, es wird sie mit beeinflussen in ihrem Leben. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig machen müssen. Es geht um Glaubwürdigkeit. Es geht darum, dass man etwas sehen können soll in unserem Leben. Kinder haben kein Problem damit, dass ihre Eltern nicht vollkommen sind. Damit können Kinder relativ gut umgehen, aber Kinder haben Probleme damit, wenn ihre Eltern nicht glaubwürdig sind. Also wenn die, die ihnen all die Geschichten erzählen und gesagt haben, das ist wahr, das müsst ihr glauben. Und Kinder jetzt plötzlich merken, das, was die Eltern leben, ist nicht glaubwürdig. Wie soll ich das andere glauben? Ich habe das schon mal erzählt von meinem alten Sonntagsschullehrer. Ich hatte einen, der war wesentlich älter als wir alle. Wir waren von dem enorm begeistert. Ein richtig guter Sonntagsschullehrer. Wir Jungs hingen an ihm. Wir hatten Respekt, wir hatten unseren Spaß mit ihm, wir haben ihm geglaubt. Er war ein beeindruckender Mann. Wir haben ihm alles abgenommen, was er uns gesagt hat. Als ich 13, 14 Jahre alt war, habe ich ihn zum ersten Mal sturzbetrunken erlebt. Habe gesehen, wie er getobt hat, wie er gebrüllt hat, wie er aggressiv wurde. Ich habe in dem Augenblick den Eindruck gehabt, alles, was ich ihm jemals geglaubt habe, gilt nicht mehr. Alles scheint den Bach runterzugehen. Das war nicht ganz so, aber was da für ein Einbruch geschehen ist, dass da alles kaputt ging, alles zerbrochen ist im ersten Augenblick und wir uns danach noch relativ häufig begegnet sind, auch in der Gemeinde, aber nie wieder wirklich persönlich in einer tiefen Begegnung zusammengekommen sind, sondern ein tiefes Misstrauen bestand. Da ist etwas beschädigt worden. Dann verstehen wir, warum diese Zeiten so bedeutend sind für unsere Kinder und natürlich für uns als Erziehende, als Eltern, als Lehrer in der Gemeinde. Dann verstehen wir vielleicht auch diese Sätze viel deutlicher. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Binde sie dir aufs Herz alle Zeit, hänge sie um deinen Hals, dass sie dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du dich legst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens. dass die Art und Weise, wie wir von den Ordnungen Gottes reden, von den Geboten und Weisungen Gottes reden, eine große Rolle spielt. Dass unsere Kinder trotzdem eine eigene Entscheidung für Jesus treffen müssen, das bleibt klar. Aber dass wir eine Segensspur hineinlegen dürfen in ihr Leben, das können wir jetzt vielleicht nachvollziehen. Dass wir ihnen das vorleben, dass wir ihnen das sagen. Wir haben wunderschöne Formulierungen dafür in Psalm 119, wo ja die Langversion sozusagen nachzulesen ist. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Um diese Frage geht's. Was können wir dazu tun, dass ein junger Mensch, soweit wir dazu etwas tun können, seinen Weg unsträflich gehen kann, wenn er sich hält an deine Worte, wenn wir ihm das vorleben, wenn wir ihm das zeigen, was das in unserem Leben bedeutet, wenn das bei uns selbst sichtbar wird. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich habe Freude an deinen Satzungen, ich vergesse deine Worte nicht. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder im Gesetz. Also nicht ständig dieses, die Gebote sind so schwer und wir müssen das tun, wir müssen uns daran halten, sondern diese ganz tiefe Freude, die an den Geboten entsteht. Wir wollen nichts anderes als darin zu leben, damit unseren Weg gestalten, unser Leben füllen. Binde sie dir aufs Herz, hänge sie um deinen Hals. Da geht's um den Schmuck. Wir haben ja alle irgendwo unsere Kettchen, unsere Ringe, unsere Tattoos vielleicht sogar. Ich weiß nicht, ob da jemand unter uns ist, der das hat. Wir versuchen uns dauernd irgendwie einen Schmuck anzuhängen. Und die Bibel sagt, der Schmuck unseres Lebens, das sind die Gebote und Weisungen Gottes. Das soll euer Schmuck sein. Das ist keine Last. Das ist das, was euer Leben ehrt und würdig macht und eurem Leben Glanz gibt. Die Gebote und Weisungen, die uns gegeben sind, dass sie dich begleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du liegst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Das Erste ist völlig klar, dass sie dich begleiten, wenn du gehst. Also tagsüber ist es für uns ja auch keine große Frage, dass wir uns an seine Worte, an seine Gebote halten. Ist eine Selbstverständlichkeit. Das Zweite ist sehr, sehr wichtig für uns, nämlich, dass die Gebote und Weisungen dich bewachen, wenn du liegst. Das ist ja eine sehr sonderbare Formulierung, dass die Gebote und Weisungen mich bewachen sollen, also ein Wächter an meiner Seite sind. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil die Nacht für uns sehr, sehr wesentlich ist, nachts, wenn wir schlafen, dann schlafen wir nicht wirklich, sondern nur ein ganz kleiner Teil von uns schläft. Unser Verstand, der schläft, unser Bewusstsein, das schläft. Der ganze Rest, und das ist der größere Teil in unserem Gehirn, der ganze Rest ist hochgradig wach. Und dieser ganze Rest in unserem Gehirn, das ganze Unterbewusstsein, ist in der Nacht beschäftigt mit all dem, was wir tagsüber erlebt, getan, gesehen haben. All das, was wir bewusst oder unbewusst in unser Leben aufgenommen haben. Für manches können wir nichts, manches geschieht einfach, aber auch vieles, was da geblieben ist an ungelöstem Streit, an Bitterkeit, an Zorn, an Wut, Dinge, die wir erlebt haben, Dinge, die wir gesehen haben, Filme, die wir gesehen haben, Bilder, die wir in uns aufgenommen haben, Gedanken, die uns erfüllt haben, Impulse, die wir ungeordnet, ungefiltert zugelassen haben, unsere ungebremste Fantasie, die hochaktiv ist, das alles ist in der Nacht gegenwärtig. Und das alles geht in der Nacht tief hinein in unser Innerstes. Beeinflusst mich, prägt mich, wird verankert, wird verwurzelt, gräbt sich ein in mein Herz, in meine Sinne, in alles, was mich im tiefsten Wesen meines Lebens ausmacht. Und darum ist das eine wichtige Frage. Welchen Eindrücken setzen wir uns den ganzen Tag aus? Womit beschäftigen wir uns? Worauf richte ich am Abend meine Aufmerksamkeit? Welche Bilder gehen mit in die Nacht? Was beschäftigt mich, bevor ich schlafen gehe? Oder noch deutlicher, was geht in der Nacht ungebremst, ungemerkt, unkontrolliert hinein in meine Fantasie und damit in mein Innerstes? Das alles wird tief eingegraben in das, was die Bibel mein Herz nennt, meine Sinne, mein Gemüt. Darum ist das so wichtig, wenn wir sagen, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. So sagt es Paulus. Wie schließe ich einen Tag ab? Mit einem Dank, mit einem Gebet, mit einem Lobgesang, in der Stille vor Gott, in den Ordnungen, Geboten und Weisungen Gottes, in der Gegenwart Jesu. Wie schließe ich meinen Tag ab? Das wird mich in der Nacht begleiten. Ist das Vergebung, Reinigung und Heil? Ist das geprägt von einer tiefen Beziehung zu Jesus? Ist das Heilsgewissheit? Alles, was da ist, wird in der Nacht vertieft und eingegraben und verwurzelt. So ähnlich wie in den ersten 3 Jahren. Ich merke das nicht, ich weiß das nicht. Ich ahne das nicht einmal. Aber alles das geht tief hinein. Der Unterschied zu diesen ersten 3 Jahren ist ganz einfach. Heute kann ich entscheiden. Heute kann ich sagen, was mich begleiten soll, was mich prägen soll, was auch in die Nacht hinein mich begleiten soll. Und das entscheide ich. Die Nacht kann mir zu einem Fluch werden, ohne dass ich es merke, wenn der Tag nicht geheiligt ist. Alles geht hinein und es hilft nur Erlösung und Befreiung und Heilung vom alten Ich. Die Nacht kann mir auch zum Heil und zum Segen und zum Frieden werden, wenn ich den Tag und den Abend ordne und reinige und kläre. Ich muss nur wissen, was da alles in meinem Leben geschieht und ich muss entscheiden, was ich will. Und ich muss wissen, dass ich dafür verantwortlich bin. Ich darf mich auch darauf verlassen, wenn es heißt, seinen Freunden gibt's der Herr im Schlaf. Das darf ich aber auch entscheiden, was ich von ihm nehmen will, was er mir geben soll und was er mir hinhält, was er hineinlegt in mein Leben, ob ich es annehme oder nicht. Und vielleicht ist dann dieser Psalm 1, für uns noch viel greifbarer, wo es heißt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das ist kein Schicksal. Das ist Gnade, ja. Aber wie viel Gnade wir zulassen, wie viel Gnade wir annehmen, darauf haben wir einen gehörigen Anteil, dass vieles hineinkommt in unser Leben und wir sagen dürfen, und was er macht, das gerät wohl. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du mit deinem Wort, mit deinen Ordnungen, mit deinen Weisungen gegenwärtig bist, dass du hineinsprichst in unser Leben, dass dein Wort unser Leben ist und wir jeden Tag neu darin lesen, darauf achten, darauf hören dürfen. Und wir wollen das in der Tiefe verstehen, dass du nichts als Heil und Segen für uns hast. Und dass du unser ganzes Leben prägen willst und verändern und neu machen willst. Und dass wir es dir hinlegen dürfen und dich bitten dürfen, dass du einen großen Raum in unserem Leben bekommst. Dass wir darauf achten, was unser Leben bestimmt, was hinein darf und was nicht hinein soll. Dass wir in deiner Gegenwart bleiben, dass wir auf dein Wort hören, dass wir uns von dir und deinem Heil und deinem Frieden leiten lassen, dass wir auch mit unserem Versagen, unserer Not, unserer Verzweiflung zu dir kommen und alles Heil von dir erwarten dürfen. Und wir bitten dich darum, dass du uns darin segnest, bitten dich besonders für unsere Kinder, dass du sie bewahrst, auch vor dem, was in unserem Leben noch nicht gut ist. Aber dass wir lernen, diese ganze Fülle deiner Gnade und deines Heils in unser Leben aufzunehmen und dass wir lernen, alles andere außen vor zu lassen. Wir bitten dich um deinen Segen, wir bitten dich um dein Leiten, wir bitten dich um dein Bewahren und wir bitten dich, lass uns zu den Gestalten, zu den Menschen werden, die du dir bei uns gedacht hast. Danke, dass du der Herr bist und dass du durch deinen Geist in uns lebendig und mächtig und wirksam bist. Dir sei alle Ehre. Amen.